So, wohl noch danken. Jetzt wollen wir dir heute Abend herzlich danken, Vater, für diesen Tag. Danke, Vater, für manches Kleine, vielleicht auch Große, was wir erlebt haben. Danke, Vater, dass du uns jetzt noch einmal Frische schenkst, um das aufzunehmen, was du für uns bereitet hast. Wir wollen dich immer wieder bitten, Herr, dass du selber selektierst, dass du uns das aufs Herz legst, was für uns wichtig ist. Und ich bin ganz gewiss, Herr, dass du auch heute für manchen von uns Entscheidendes bereithältst. Dazu segne unseren Bruder und segne unser Hören. Amen.
Es war wunderbar mit dem schönen Klavierspiel und ich freue mich in dieser herrlichen Langensteinbacher Höhe, dass das möglich ist, dieser Blick hinaus in die weite Welt. Genießt das immer wieder, denn das ist so ermutigend. Ich will Ihnen heute Abend einfach auch die Freude vermitteln, wie prächtig Jesus regiert in seinem Königreich. Es wird prächtig regiert, das ist ein Wort aus dem Psalm. Obwohl in der Welt der Teufel los ist, wie wir es in den Zeitungen im Fernsehen sehen. Vorher möchte ich noch sagen, da draußen liegen die Bücher auf dem Büchertisch. Wenn Sie Berichte wollen aus der Mission, in dem einen neuen Andachtsbuch von meiner Frau und mir, in der Gottesspur bleiben. Da sind viele Geschichten aus der Mission verwendet. Das ist ja immer wieder für die Auslegung wichtig, wenn Sie es interessiert. Da können Sie sehen, das andere Buch, das draußen liegt, das ist das Andachtsbuch. Wer Jesus hat, hat das Leben. Das ist zu einem Sonderpreis günstig, 4,95 sogar. Das ist mit 700 Seiten Auslegung für jeden Tag. Und draußen liegt noch mit Freuden ernten. Dass die großen Ernten Gottes immer unter Tränen eingebracht wurden. Das berührt sich auch heute Abend. Und das ist interessant. Man liest ja heute nicht mehr viel, aber an kurzen Biografien, die unser geistliches Leben prägen, können Sie draußen mitnehmen. Ich werde immer wieder gefragt, wenn ich unterwegs bin, dass Leute sagen, ich hätte noch gern von dem Liederbuch mit den Liedern den zweiten Band. Den gibt es ja auch der erste Band nicht mehr gegenwärtig im Buchhandel. Da habe ich nur welche bei mir dabei, wenn Sie dafür Interesse haben, wenn Sie es nur kennen, die 2x50 Liederdichter bekannter geistlicher Lieder. Wie die Lieder entstanden sind, den Kummer Sie vom Herzen singen oder dennoch fröhlich singen, müssen Sie an meine Frau wenden. So, jetzt fangen wir aber mit dem Thema an. Ich habe heute Morgen gesagt, es wird eine Ernte gegenwärtig eingebracht, wie man sie sich hat noch nie vorstellen können. Und das wissen wir nicht. Wir sollten Gott danken und loben. Und Sie können hinsehen in der Welt, wo Sie wollen. Es ist unglaublich. Es war ja bisher so, dass viele Länder verschlossen waren fürs Evangelium. Große Teile der Welt waren verschlossen. Es ist ja von unserem himmlischen Vater so wunderbar gemacht worden, dass wir von Deutschland aus in die meisten Länder der Welt Zugang haben und seit dem Jahr 1990, 89, 90, 91, der großen politischen Wende, sind die meisten Länder aufgegangen. Wir haben ganz wenige Länder, die noch versperrt sind. Selbst so kommunistische Länder wie Kuba öffnen sich, müssen sich öffnen, trotz aller Verfolgung, läuft das Evangelium. Laos und Kambodscha, wir haben viele Mitarbeiter, ich habe völlig vergessen, Blätter von unserer Arbeit mitzubringen. Also das sind die christlichen Fachkräfte international, das ist eine Arbeit der evangelikalen Missionen, die wir hier konzentriert haben, wo wir da Leute vermitteln. Und zwar unser Prinzip, unsere Philosophie ist, das ist jetzt ganz wichtig, überall hat Gott seine Leute. Und das Wichtigste sind die einheimischen Leute vor Ort, die nationalen Christen. Die machen das super. Sie müssen nicht in die Schweiz gehen und dort anfangen, das Reich Gottes zu erfinden, sondern da sind schon lange Leute da. Und wenn Sie nach Frankreich gehen, da sind schon Leute da. Wir können aber den einheimischen Christen helfen. Sie fragen, womit können wir von außen helfen? Und das ist ganz wichtig, weil wir über die örtlichen Leute gehen müssen. Die haben Vorstellungen, wie das geht. Die kennen die Sprache, die kennen ihre Leute. Und wir haben heute in allen Staaten dieser Welt Christengemeinden. In einigen Ländern nur verdeckt. Saudi-Arabien kann sich keine Christengemeinde offiziell treffen. Wir wollen gar nicht fragen, weil Gott im Verborgenen seine Leute hat. Nordkorea Ich weiß allein, wir haben Verbindung zu 50.000 Christen in Nordkorea im Untergrund. Und in vielen anderen Ländern können wir kommen, Laos, Kambodscha erwähnte ich schon, wir können in die Länder Zugang finden, wir können selbst hineinwirken in die islamischen Staaten heute über verschiedene Möglichkeiten und auch dort die Christenkreise stärken. Selbst in Syrien, wo ich erst gar nicht so lange dort war und auch mit den Christen dort vor Ort gesprochen habe, was können wir für euch tun? Das ist die Arbeit Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte international und Coworkers International, da schicken wir junge Leute für ein Jahr, entschuldigen Sie, aber Sie sehen es als in Annosen und in Blättern beigelegt, in den Kirchenblättern. Eine riesenhafte Ernte. Und zwar sind wir schon lange nicht mehr die, die das tragen. Das müssen wir uns wirklich einmal merken. Wir von Deutschland, auch von den westlichen Ländern, sind immer die Macher. Das ist vielleicht eine Gefahr, dass die Missionswerke manchmal den Ton ein bisschen arg laut machen, als ob sie alles treiben würden. Sondern ich habe den großen Respekt, dass die Missionsbewegung heute von den armen Gemeinden der Welt getragen wird. 100.000 Missionare in der dritten Welt arbeiten in fremden Kulturen. Und das ist für die Leute so unsagbar schwer, die haben überhaupt noch nie gehört, dass es andere Kulturen gibt, dass es Menschen gibt, die total anders leben und völlig anders denken. Und da gehen die hin, von Jesus gesandt, und nehmen diese Opfer auf sich. Wenn es hochkommt, kriegen die vielleicht im Monat 20, 30 Euro umgerechnet, was die einheimischen Gemeinden zusammen opfern. Und wenn man das einmal erlebt in einem indischen Slum, wenn die ihre Opfer zusammenlegen, das rührt mich immer wieder. Und dann ihre Missionare aussenden, etwa nach Bhutan, das ist so ein verschlossenes Land im Himalaya. Und wenn sie ihre Evangelisten ausschicken, dort in ein Gebiet irgendwo in Myanmar, das war das Birma, wo auch noch eine kommunistische Regierung sitzt, da geschieht die große Sache des Reiches Gottes. Getragen von den einheimischen Opfern. Und wir wollen gar nicht dazwischen funken. Wir wollen gar nicht sagen, wir geben euch alle materiellen Gaben, sondern die können ja ganz flexibel arbeiten, ohne Motorrad, ohne Auto. Und da sind die und tun das Werk des Herrn treiben. Also unser Hans Hagen ist nicht der größte Spezialist, den müssen Sie löchern. Denn das, was in Äthiopien abläuft, ist das Wunderbarste. Bis 1929 war überhaupt keine Evangeliumsverkündigung in Äthiopien möglich. War überhaupt nicht möglich. Und die ersten Missionare haben die ersten Bekehrungen so gehabt in den 30er Jahren. Und dann kam der Mussolini und hat das Land überfallen. Müssen ein bisschen Geschichte mit mir lernen. Mussolini hat Äthiopien überfallen, wollte das wieder haben, obwohl er dort nie, es war ja nie eine Kolonie gewesen. Und das war ein ganz schlimmer Krieg. Die Missionare mussten das Land verlassen und mussten etwa 40 Christen zurücklassen. War ganz furchtbarer Abschied. Und sie sagten, das selber nie mehr was wieder. Und 1941 war Mussolini geschlagen. Die Amerikaner kamen zurück und sind in den Süden gewandert, in das Gebiet, wo Hans Hagen gearbeitet hat. Und eines Morgens gucken sie zum Fenster raus und sagen, was ist denn da los? Da laufen ja so viele Leute. Ist da heute Markt? 10.000 Christen sind ihnen entgegengezogen. 40 wurden zurückgelassen, nur wenig geschult in der Bibel. In der Verfolgung durch die Italiener waren 10.000 Christen geworden. Und das ist heute eine Kirche, die die Zahl mit 5 Millionen Mitgliedern überschritten hat. Die Wort des Lebens Kirche, das ist ein Programm, Kale Haivet auf Äthiopisch, Wort des Lebens. Eine aufgeschlagene Bibel haben sie als Siegel, gell Hans, wir kennen uns schon aus. Und die tragen das und jede Gemeinde schickt Missionare wieder aus. In jeder Kirche hängen die Bilder an der Wand und wo sie keine Fotos haben, weil sie so arm sind, dann schreiben sie die Namen auf. Und dann wird geopfert sonntags. Und wer kein Geld hat, denn viele sind so arm, dass sie kein Geld haben, der bringt einen Huhn mit oder legt sein Jackett zum Opfer für den Evangelisten. Und das ist wunderbar, dass da unten die letzten Stämme, das sind die Nomadenstämme des Südens, Da laufen die Leute noch nackt rum bei den Mursi, die haben die Tellerlippen da drin. Das sind so riesen Holzplatten. Und das sind die Hammer, die prügeln ihre Frauen, weil die sagen, das sei nicht nur nötig, sondern es macht ihnen auch noch Spaß, wenn die Männer sie verprügeln. Das müssen sie mal den Ethnologen sagen, die immer sagen, das sei alles so gut, bevor die Mission hinkommt. Die haben einen ganz schwieligen Rücken. Und das sind die Prodis, nicht ganz nackt sind die Männer, sondern die hat jeder eine Maschinenpistole umhängen. Kleider keine, aber mit der Maschinenpistole wird geschossen. Und wie? Da wird ernst gemacht. Noch vor ein paar Jahren sind 1500 Frauen, Männer und Kinder vom Nachbarstamm umgebracht worden, bloß weil man das Vieh rauben wollte. Und das war eine große Not dort unten. Und die Flüchtlinge, haben sich abends gesammelt und gesagt, Herr, du musst doch eine Lösung finden. Wissen Sie, da fehlt der Lebensraum für diese Völker. Das ist überall auch in Afrika das Problem. Zum Jagen reicht's nimmer. Und jetzt müssen sie irgendwie zusammenleben. Und das waren die wilden Prodis. Und die haben eines Tages ihre Boten geschickt zu den anderen, haben gesagt, schickt uns auch die Leute, die den Frieden verkündigen. Das waren die Evangeliumsboten. Und da war der Missionar McLellan, der muss zu deiner Zeit noch draußen gewesen sein, Australien, der sagt, das gibt's doch nicht. Die Prodis nehmen das Evangelium an. Der war 10 Jahre dort als Missionsarbeiter und ist von Australien nochmal hingeflogen und ist mit über 70 nochmal die beschwerliche Reise gemacht und saß in einer Hütte und lässt sich erzählen, was dort alles jetzt passiert ist. Da sind die ersten Christen zum Glauben gekommen und da kommt ein alter Mann rein und sagt, du warst hier vor vielen, vielen Jahren. Und ich kann nicht vergessen, was du gesagt hast. Und dieses Wort hat in meinem Herzen gebohrt. Und ich will dir heute sagen, ich will diesem Jesus gehören. Ich erzähle Ihnen das, weil das so wunderbar ist. Die Missionare, die heute zu den Prodis gehen, sind die Meen. Das müssen wir Hans alles erzählen, wie die noch 1990 zum Glauben gekommen sind. Und an dieser Entscheidung habe ich mitgewirkt. Ich habe Ihnen das vor Jahren ans Herz gelegt und gesagt, das ist eure Aufgabe, in den wilden Südsudan hinüberzugehen und dort das Evangelium zu predigen. Also ein Beispiel, was heute die machen, das könnte gar keiner von uns tun, was wir tun konnten. Wir haben von Hilfe Brüder ein Auto bezahlt, das von Missionsstation zu Missionsstation fährt, damit diese einheimischen Missionare wenigstens alle 6 Monate frische Seife bekommen, ein bisschen Medikamente gegen Malaria und so weiter. Die Betreuung dieser Leute. Und dann haben wir mitgeholfen, dass eine Missionarschule für ihre Kinder sein kann. Denn das ist ja dort auch so, dass dort gar keine Schule gibt. Und das hat ja keinen Sinn, wenn die Kinder vom Missionar dann am Ende gar nichts können. Also die sollen ja nicht zurückbleiben. Jetzt gibt es dort unten an der Grenze nach Kenia eine Missionarschule. Gut, das war einfach ein Bild und wir können das weitersehen in anderen Gebieten. Und immer, das will ich Ihnen heute Abend wichtig machen, das Wort, wie wir es heute Morgen gehört haben, das ist das Evangelium von Jesus. Das ist die Siegesbotschaft, die um die Welt läuft. Dieses Evangelium gestaltet das Leben. Und wenn wir immer wieder fragen, ja, wie ist das bei uns denn? Das ist ganz einfach zu sagen. Bei uns gestaltet das Evangelium nicht so unser Leben. Dort wird einer in eine Kirche erst aufgenommen, wenn er einen halbjährigen Bibelkurs hat. Und erst dann wird er getauft. Und da wird nicht den Kindern eingeimpft, ihr seid schon alle Christen. Sondern das ist ein ernster Weg der Nachfolge von Jesus. Da wird man geschult, da wird man herangezogen und da werden die Gemeinden gebaut. Wunderbar, wie das geschieht. Und so könnten wir es an allen Punkten in der Welt einmal zeigen. Im Norden Nigerias, ach, was war das für eine Sache, Anfang 1900, die ersten Missionare haben gesagt, wir gehen hinauf in den Norden Nigerias. Da sagten die alten Missionare, ihr werdet es nicht schaffen, eure Kinder werden es nicht schaffen, eure Enkel werden es nicht schaffen, sie werden alle umkommen. Und so war es. Die ersten sind umgekommen, einer hat überlebt und der hat nicht locker gelassen. Und dann hat er gar keinen Mut mehr gehabt, die waren resigniert. Und dann hat die Mutter von einem gesagt, da muss ich noch Kollegen suchen. Und bis schließlich da oben im Norden, das ist ein ganz streng muslimischer Norden, die hatten das Ziel, in diesem hohen Norden Nigerias, Nigeria ist ja ein ganz volkreiches Land, 100 Millionen, 200 Millionen Nigerianer, Riesenvolk, und dort oben und den Muslimvölkern Gemeinden zu gründen. Wir haben ganz enge Verbindungen mit ihnen. Nächste Woche in Himmelfahrt wird der Generalsekretär der Studentenmission in der Hospitalkirche am Nachmittag erzählen von der Verfolgung dieser Gemeinden. Aber muss man wissen, diese kleinen Gemeinden im Norden Nigerias, Evangelical Churches of West Africa, haben die Zahl von 5 Millionen Mitgliedern überschritten schon. So sind die gewachsen. Das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, wie die gewachsen sind. Nichts weiter als das Evangelium. Nicht das Geld ist wichtig, nicht die Theologie ist wichtig, sondern die Bibel, die unsere Theologie prägt und dann das mutige Zeugnis allem Widerspruch zum Trotz. Norden Nigerias, muss man sich merken. Ganz schwer bedrängte Christen, die kommen im zweiten Mal noch mal drauf zu. Morgen steht in Idea eine Meldung. In Nepal, wissen Sie, was Nepal ist? Das ist das Land im Himalaya, wo die Nanga Parbat und die ganzen großen Berge sind, höchsten Berge der Welt. Das große Gebirge und die Kathmandu, die Hauptstadt. Ich habe heute ja schon erzählt von der Tochter des Königspriesters vor 150 Jahren. Bis 1950 gab es keinen Christen in Nepal. Der Hinduismus hat keinen reingelassen. Noch heute ist es verboten, dass einer seine Religion wechselt. Jede Missionsarbeit ist verboten. In Nepal. Das ist ein ganz unruhiges Land. Die Maoisten machen gerade Bürgerkrieg. Der König hat gerade abgedankt. Das haben Sie im Fernsehen gesehen, zugunsten des Parlaments. Dort sind Christen hingekommen. Es waren ausländische Nepalis in den 50er Jahren. Die haben lange gebetet. Und die waren mutig. Viele sind ins Gefängnis gewandert. Hunderte Pastoren waren im Gefängnis. In Idea steht die Meldung, seit 1990, das ist also 40 Jahre, nachdem die ersten reingingen ins Land, sind die Christen um das 14-fache gewachsen in 16 Jahren. Wissen Sie, welche Zahl? 700.000 Nepalis, die Christen geworden sind. Ganze Dörfer werden Christen. 1990 seien es 50.000 gewesen. Das ist schon eine riesige Zahl, wo vorher gar nichts war. 700.000. Die Christen verteilen sich auf etwa 1.500 unabhängige Gemeinden. Vor allem im ländlichen Raum gäbe es ein starkes Interesse an der biblischen Botschaft, am Evangelium von Jesus. Ganze Dörfer hätten sich dem Christentum zugewandt. Und die Behörden machten sich keine große Mühe mehr, das Gesetz durchzuführen und anzuwenden, nachdem sogar bis heute der Religionswechsel verboten ist. Der Staat fühlt sich außerstande, das durchzusetzen, obwohl die Hindus die Christen überhaupt nicht ausstehen können. Zwischen Christentum und Hinduismus klaffen Welten. Ein Hindu glaubt an 300 Millionen Götter. Er sieht überall in allen Geistern Gott. Ganz furchtbar. Es ist ein kleiner Geisterglaube. Es gibt keine Erlösung, sondern immer die Wiedergeburt, die ewige Wiederkehr. Es gibt keine Vergebung der Schuld. Und da gibt es Christen, die Jesus verkünden und Jesus bekräftigt das Zeugnis und zieht Menschen in seinen Bann. Ich habe immer ein Problem, wo soll ich aufhören mit dem Erzählen? Zentralasien, bis 1990 völlig verschlossen. Wer ein wenig Sowjetunion kennt, in Zentralasien ist nie das Evangelium gepredigt worden. Es gibt einige orthodoxe Kirchen dort, aber nie, nur für die Russen, die dort lebten. Und es hat uns immer schon bei Licht im Osten, wo ich einige Zeit Verantwortung getragen habe, bewegt, wie kann man nach Zentralasien das Evangelium bringen. Da habe ich oft die russischen Aussiedler gefragt, ja warum, was macht denn ihr für die Kirgisen und die Kasachen? Und ich sagte, da kann ich nichts machen, die stinken so nach Knoblauch, das geht nicht. Ich sagte, die werde ich nie im Auto mitnehmen. Ja, es ist oft, dass wir Christen dann schon deshalb vergessen, sein Zeugnis weiterzugeben. Und da waren einige Deutsche, Heinrich Voth, Franz Thiessen, die nicht in den Westen gegangen sind. Wissen Sie, was das heißt? Kein Lastenausgleich, kein Häuschen im Westen. Und die sind dort in Bischkek geblieben und in Almaty und wie die Orte heißen. Und gesagt, so, wenn jetzt der Kommunismus weg ist, jetzt wird gearbeitet. Vor ein paar Jahren hat mich der Heinrich Voth eingeladen, der hat mich immer auf dem Laufenden gehalten. Ich habe nur gefragt, Heinrich, habt ihr jetzt eine Gemeinde? Er sagt, drei haben wir schon, so hat es angefangen. Und dann das nächste Mal, wo er wieder kam, habe ich gesagt, ja, wie geht's eure drei Gemeinden? Er sagt, Hunderte haben wir. Ich sage, was sagst du? Nimm den Mund nicht so voll. Und dann hat er mich eingeladen und gesagt, du musst kommen. Da waren nur die Prediger, die einheimischen Kirgisen, Kasachen und Usbeken da. 500 Leute, eine Kirche brechend voll, haben sie 3 Tage Konferenz gemacht, Bibelkonferenz. Wurde kniend gebetet. Der Herr bringt seine letzte Ernte ein. Das war in Almaty, in Kasachstan. Wir wurden gebeten, nur die Neuen Testamente zur Verfügung zu stellen. Ich sage, Heinrich, mach keinen Blödsinn. Die Leute nehmen doch das Papier von den Neuen Testamenten zum Ofen anzünden. Wir reden doch offen, wie es so geht, gell? Er sagt, wenn du das einfach so in alle Briefkästen verteilst, sagt, das machen wir nicht. Wir machen Besuche bei den Muslimen. Ich sage, aber ein Muslim wird doch kein Neues Testament lesen. Er sagt, hast du eine Ahnung? Die Kasachen sind keine Moslems, wo das in der Tiefe drin ist. Sie sind sehr spät vom Islam erst erreicht worden. Die sind gar keine wirklichen, echten Muslime. Und ich bin sicher, und sagt er, da ist noch nie ein heiliges Buch bei denen weggeworfen worden. Da haben die viel zu viel Ehrfurcht davor. Das liegt am Ehrenplatz und die lesen im Neuen Testament. Sonst kann man sich das gar nicht vorstellen. Das ist überhaupt eine interessante Erfahrung. Die Gemeinden wachsen nur dort, wo die Bibel verbreitet ist, wo das Wort Gottes bekannt ist. Es gibt keine Erweckung sonst. Es ist auch ganz schwierig, ein Mensch, der noch gar nicht berührt ist, der gar keine Kenntnis hat, etwas zu vermitteln. Es war auch manche Gespräche über die Bibelarbeit heute Morgen. Das gehört ja immer auch etwas dazu, dass ein Mensch mal wach wird in seinem Gewissen und auch unruhig wird oder Schuld empfindet oder so. Zentralasien. Wir könnten die Länder weitermachen, im herrlichsten Jahr in China. Muss ich immer wieder erwähnen. Sie haben das doch miterlebt, wie der Mao die Kirchen alle zerstört hat. Hat es erreicht mit der Kulturrevolution, alle Kirchen in China geschlossen, selbst die für die Botschaftsangehörigen in Peking. Alles war verriegelt oder abgebrannt oder zerstört. Alle Bibeln, die sie finden konnten, waren vernichtet. Alle Bekenner waren in den Straflagern. Bis zu 27 Jahren. Ich habe Einzelne gesprochen. Es waren ganz bewegende Begegnungen. Wang Mingtao habe ich noch in seiner Hausversammlung erlebt, der 27 Jahre im Straflager saß. Einer der bekanntesten Jesuszeugen in China. Er hat so eine Untergrundgemeinde gehabt. Und heute gibt es 90 Millionen bekennende Jesus-Leute. 90 Millionen. Wie die Missionare rausgingen, gab es nicht mal 1 Million gläubige Leute. Das ist so ein Wachstum, dass man gar nicht überschauen kann. Und die sind aktiv, die haben schon Missionare nach Burma entsandt. Und die machen das, die organisieren das im Untergrund. Wir arbeiten mit einer Gruppe von Chinesen zusammen. Das sollen wir nicht nach außen tragen, das behalten wir für uns. Im nächsten Jahr wollen 80 gläubige Professoren in Pyongyang eine Universität errichten. Es kann in Pyongyang in Nordkorea kein christliches Wort gesprochen werden, aber es sind alles brennende Jesuszeugen. Ich bin gespannt, was da draus wird. Beten Sie für dieses Geheimnis, dass Sie nur wissen und dass wir gar nie was darüber publizieren. Denn Nordkorea ist ganz verschlossen. Aber Gott hat seine Leute dort. Und die haben vom Staat ein Gelände bekommen für die Universität, genau der Platz, wo der erste Jesuszeuge umgebracht und erschossen wurde. Ein 27-jähriger englischer Missionar. Bei Gott laufen ja manchmal die Linien so. Das hat der kommunistische Staat von Kim Il-sung ihnen gegeben. Wenn er eine Universität für uns baut, dann macht sie dort. Der will natürlich nur das Wissen vom Westen haben, der will nichts vom Evangelium wissen. Aber die Asiaten machen das so geschickt. Die machen das so wunderbar. In Indonesien gibt es Gebiete, wo alles sehr, sehr verschlossen ist. Wir haben auch Mitarbeiter in Banda Aceh, das ist vielleicht das islamischste Gebiet, wo der Tsunami so viel verwüstet hat, im Norden von Sumatra. Man kann nur ahnen, was dort geschieht. Die Jesus-Leute in Bedrängnis. Wir haben einen Physiker auf der Insel Madura, 3 Millionen Muslime und 10 Christen, so steht es bei Patrick Johnson im Gebet für die Welt. Aber dort gibt es Jesus-Leute und die wirken dort. Aber auf Java bekehren sich jedes Jahr Zehntausende von Muslimen. Zehntausende von Muslimen. Überhaupt, ein Satz müssen Sie merken, noch nie haben sich so viele Muslime zu Jesus bekehrt wie heute. Sie müssen wissen, der Islam ist nur ein Gebilde, das steht durch den riesigen Druck, der auf einem Menschen lastet. Ein Muslim ist in dieses Sozialgefüge eingebaut und er kann gar nicht anders denken als die ganze Gesellschaft, die Familie. Das ist ganz furchtbar. Wenn ein Muslim Christ wird, verliert er alle Freunde, verliert er die Familie, verliert er den Schutz, die Versorgung, alles, was er braucht. Aber wenn das mal bricht, dann kommt zum Vorschein, da gibt es gar keine Gottesbeziehung in unserem Sinn. Das ist ein Gebilde, so sagen es die Konvertiten, immer der Angst. Und wenn sie zum ersten Mal von Jesus hören, ist das für diese Muslime ganz groß. Denken Sie bei Ihren türkischen Nachbarn dran. Nichts groß über Religion reden. Erzählen Sie ihm, wie nah Sie mit Jesus sind. Ihr lieben Schwestern, wenn er ein paar Kinder trefft, sammelt sie, erzählt ihnen biblische Geschichten. Dass wir diese Sache vergessen. Der Herr muss selber die Frucht aufgehen lassen. Aber bei Muslime zieht das ganz enorm. Vatergüte Gottes. Ich hatte bei mir noch in einer Chemiefachschule eine Religionsgruppe und da kam jetzt vor ein paar Mal eine Muslima ganz eng mit Tracht, so wissen Sie, ganz verhüllt mit ihrer ganzen Verschleierung. Ich sage, es ist prima, dass sie kommt, da gibt es ja muslimische Schüler. Und die wollten über die Religion sprechen. Ich sage, jetzt fangen wir mal an, erzählen Sie doch, wie machen Sie das, wenn Sie Schuld haben? Ich habe keine Schuld. Ha, da haben schon die Deutschen gewirrt. Du hast keine Schuld. Wie werden Sie mit Ihrer Schuld fertig, sage ich zu der Schülerin. Ja, ich will das bei Allah im jüngsten Gericht selber klären. Was willst du klären? Und ich habe erzählt, wie das ist, wenn ich abends einschlafe. Und sage, unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Das ist die schlimmste Gotteslästerung für einen Muslim, zu Gott Vater zu sagen. Und wir sagen, nein, nein, da denken wir nicht an sexuelle Dinge. Das reden wir den Muslimen immer ein, das ist ihre Behauptung. Da haben wir noch nie an Sexuelles gedacht, dass Gott, wenn er Vater ist, sondern an seine Liebe, mit der er uns umgibt. Und erzählen Sie das mal, wie der um mich sorgt, wie uns Jesus das eröffnet hat. Da können Sie einen Muslim so treffen und auch ihm das sagen, was heute vom Evangelium her nötig ist. Gut, eine unglaubliche Ernte. Lateinamerika, ein Wachstum. 30 Millionen Brasilianer haben Jesus angenommen in den letzten Jahren. Jesus-Leute geworden. Noch in Chile wächst die Zahl der evangelikalen Gemeinden, der Glieder um 12% pro Jahr. Stellen Sie mal in unseren Kirchen das vor. Und überall ist es dort, wo das Evangelium rein und lauter verkündigt wird. In ganz Afrika ist das das Geheimnis. Ich habe große Sorge um viele dieser Gemeinden, muss ich Ihnen gleich jetzt am Anfang sagen, dass heute das Wohlstandsevangelium dort einzieht. Eine ganz große Not, dass heute oft gelehrt wird, wenn du Christ bist, dann hast du nie mehr ein leeres Bankkonto. Wenn du glaubst, wirst du nie mehr krank. Sie kennen das ja, das gibt es ja auch bei uns. Also wenn du an Jesus glaubst, hast du immer Wohlstand, dann wirst du reich. Und keiner ist da, der ihnen erklärt, dass das in der Bibel anders drin steht. Dass wir mit Tränen ernten. Und dass wir oft auch den Weg Jesus nach durch Leiden geführt werden. Und das ist eine ganz große Gefahr und auf eine andere große Gefahr ist, dass wir oft aus lauter Mitleid mit ihnen sie überschütten mit materiellen Dingen. Heute werden sie oft erdrückt und wird gesagt, ihr müsst die AIDS-Not bekämpfen, ihr müsst in der Politik mitmachen, ihr müsst die Armut bekämpfen. Es gibt ja ganz große Programme bei uns. Aber die Gemeinde kann doch gar nicht viel leisten. Das sind doch ganz wenig Mitarbeiter. Wie sollen die das Ganze leisten können? Das klappt ja auch bei uns nicht. Es gibt immer so ein großspuriges Reden heute, das heißt so, wir können die Welt verändern. Wenn ich das immer höre in den christlichen Gemeinden, sage ich, was kannst du denn? Du kannst nicht mal deine eigenen Kinder verändern. Fangst bloß nicht an, deine Ehefrau zu verändern, das schaffst auch nicht. Gott sei Lob und Dank dafür. Und du kannst auch die Situation nicht ändern. Du kannst nicht mal die blöde Kommunalpolitik in deinem Ort verändern. Du hast ja gar keinen Einfluss auf die Politik. Man macht immer, wie man ein. Wir wollen Christen mit beiden Füßen der Welt sein. Wir wollen unseren Platz einnehmen. Wir wollen unsere Position auch nicht überschätzen. Wenn Jesus uns nicht gebraucht und zum Segen ist. Das ist interessant. Wenn ich Vollmacht habe, wollen wir beten, dass wieder junge Leute kommen, die in den Gemeinderat reingehen, die die Gabe haben. Lehrer, die wieder Zeugnis geben können. Aber wir wollen keine großspurigen Sprüche machen, als ob die Christen immer besseres Programm hätten als die Welt. Es ist nicht immer so, dass die christlichen Industrieführer besser sind und die christlichen Bauern bessere Ernte haben als die Ungläubigen. Da müssen wir aufpassen. Und in den Sozialnöten haben wir auch die ganz großen Nöte dieser Welt, die wir auch leider nicht alle beseitigen können. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil viele Weltnöte nicht vom Geld bedingt sind, sondern auch durch Korruption und durch Sünde und durch Bürgerkrieg und durch Herrschsucht. Da kann man viele Gründe nennen, warum Menschen leiden, warum es Armut und Elend in der Welt gibt. Und wenn Kinder auf die Straße gehen und Straßenkinder sind, dann ist es auch nicht oft bloß, weil die Eltern versagt haben, sondern oft ist es auch, dass Kinder eben kriminell werden. Auch in Südamerika sind ganz viele Ursachen. Wir können nicht alles lösen. Aber Jesus kann Dinge lösen. Und aus dieser Mitte ist immer wieder wunderbar, wie die Gemeinden in ihrem Umfeld große, wunderbare Dinge tun. Gerade weil sie frei geworden sind von der großen Last der abergläubischen und heidnischen Traditionen. Ich muss einen zweiten Teil jetzt anfügen, auch die Zeit rennt ja davon. Der antichristliche Hass ist da. Das war heute Morgen schon unser Thema. Der Name Christus wird gehasst. Jesus Christus. Das haben Sie in Ihrem Leben schon oft erfahren. Ich fürchte, dass auch unser Deutschland wieder eine ganze neue Welle des antichristlichen Hasses kriegen kann. Wir waren ja überrascht, was im Dritten Reich losgebrochen ist und in der DDR. Und in Russland, im letzten Jahr durch Sibirien gefahren, wenn Sie da sehen, wie überall wieder die Kirchen voll sind. Das ist in Russland. Dass da der antichristliche Hass so hat wüten können. Das ist in dieser Welt unter der Decke verborgen. Und Sie wissen das von Berufskollegen und in der Nachbarschaft, wie bei vielen der Hass da ist. Wir haben das heute Morgen gesehen, wie das ganz eng verknüpft ist schon bei der Urchristengemeinde. In ganz Asien wird kein einziger Mensch Christ, ohne dass es ein Weg des Martyriums ist. Das muss man wissen. So groß ist der Hass. In Asien ganz besonders. Im Islam, im Buddhismus und im Hinduismus. In Indien ist das so eine mutige Sache, wenn einer heraustritt und sagt, ich will Jesus nachfolgen. Dabei in Indien, ich finde es immer noch ein bisschen leichter, der Hinduismus ist ja eine brutale Unterdrückerreligion. Die teilen ja die Menschen in Kasten ein. Und da gibt es 300 Millionen, die gehören keiner Kaste an. Denen sagt der Hinduismus, ihr könnt gar nicht zu Gott vordringen. Die werden als Dalits, als Kastenlose, als Outcast aus der Gesellschaft ausgestoßen. Und denen muss man doch sagen, du bist von Jesus angenommen. Du bist so viel wert wie all die anderen in Indien. Das ist sogar ein Gebot, dass man ihnen die Würde gibt, die nur das Evangelium von Jesus ihnen geben kann. Darum sind in Indien hauptsächlich die armen Christen geworden. War die Ursache. Es ist ganz schwer für einen Brahmanen. Jesus anzunehmen, denn da verliert er alle gesellschaftlichen Vorteile. Aber im Hinduismus ist das ganz schwer, der antichristliche Hass. Sie haben doch heute die Geschichte gehört, wo der Missionar da in seinem Auto verbrannt wurde mit seinem Sohn. Und da sind viele Blutsopfer gewesen jetzt von Evangelisten in Indien. Das, was auch für Nepal gegolten hat. Ganz, ganz arg schwer. Dann dem Islam. Sie haben es jetzt beim Rahman gehört, das war wunderbar, dass mal alle erfahren haben. Jeder Muslim, der Christ wird, steht ein Leben lang unter der Todesnot. Das steht im Koran. Bei uns gibt es ja das erschütternd, was unsere Kirchen heute erzählen. Es ist ganz, ganz erschütternd, was da gegenwärtig abläuft, wie in den Kirchen Korantexten und so weiter zitiert werden. Es gibt keine Gleichberechtigung im Islam. Es gibt auch keine Menschenrechte. Die Menschenrechte sind oft auf dem Grund des Christentums entstanden. Es gibt im Islam keine Menschenrechte. Wo der Islam in einer Gesellschaft in der Mehrheit ist, es genügt ihm schon oft 35%, und wenn er dann die Scharia aufrichtet, dann sind alle anderen Rechtsordnungen wirkungslos. Man sieht das in Afghanistan, man braucht es ja, kann es jeder sehen, dann ist selbst die Verfassung mit all ihren Bezügen wertlos, weil die Scharia übergeordnete Bedeutung hat. Und das ist im Norden Nigerias so furchtbar. Da ist wieder der Islam, der die Scharia eingeführt hat. Übrigens ist das der Grund, warum es auch nie zu einer Aussöhnung zwischen Palästinensern und Israelis kommen kann. Weil die Scharia, das Rechtsgefüge eines Muslimen, nie die Anerkennung eines jüdischen Staates zulassen kann. Ist gar nicht möglich, vom Rechtlichen her. Jetzt können Sie dicke Bücher drüber, wo Fachleute geschrieben haben, weil das Rechtsdenken des Islam dies nicht möglich macht. Es gibt eine Duldung auf Zeit im Islam. Und jetzt wollen wir den Islam gar nicht fürchten. Ich habe ja gesagt, es sind mehr Menschen als je zuvor, die heute aus den Muslimen Christen werden, weil Jesus sie zieht. Und das müssen sie einfach gläubig gewordene Muslime, ehemalige Muslime fragen. Das ist der Professor Karui, der hier durchreist, der war da in Neuenstein in der Hanschen Stunde mitgegangen. Als Muslim haben die ihn mitgenommen, der Albrecht Schnell und so, wenn Sie ihn vielleicht zufällig kennen. Und der ist drüber Christ geworden, heute ein bedeutender Professor von Tunesien. Leute, die einfach ein Auge gehabt haben für Muslime und ihnen die Liebe von Jesus bezeugt und das Evangelium von Jesus bezeugt haben. Weil das der Islam nicht kennt und darum ist der Hass so groß. In Indonesien ist die Zahl der Christen enorm gewachsen. Es gibt vom Staat her seit 20 Jahren in Indonesien keine Meldung mehr, wie viel Prozent der Bevölkerung Christen sind. Das hat seinen Grund, weil das Wachstum so groß ist. Aber über 1000 Kirchen wurden abgefackelt von radikalen Muslimen. Das ist dann nur noch die letzte Antwort, dass die radikalen Islamisten die Notbremse ziehen. Und mir ist jetzt so wichtig, dass die Christen Liebe zeigen und nicht zurückschlagen. Gab's auch. Aber das schlechteste Zeugnis. Wenn Muslime ganz stark fragen, und die Muslime, die bei ihnen leben, sind ja alle gar nicht gewalttätig. Das muss man wissen. Das sind ganz liebe, friedliche Leute. Die wollen mit den Islamisten nichts zu tun haben. Das ist Wissen. Und die werden ganz arg unruhig sein, was ist mit unserem Islam los? Die Terroristen machen den Islam und seine Verankerung in der Gesellschaft fragwürdig. Und jetzt fragen viele Muslime, was ist denn? Und deshalb werden sie offen fürs Evangelium. Das ist so. So war es in Nordafrika, in Algerien, wo 150.000 Muslime Christen geworden sind durch den großen Terrorismus dort. Eine ganz interessante Entwicklung, die wir haben. Und jetzt lese ich es Ihnen einfach auf, wo ich denke, auch morgen steht die Idee. Ich habe es bloß aus dem Internet rausgeholt. Hunderte Pakistanis werden jährlich Christen. In Pakistan haben die Christen es ganz arg schwer. Die sind in der ganz islamischen Gesellschaft, Pakistan hat ja auch über 100 Millionen Menschen, da lebt heute Bin Laden versteckt irgendwo im Indus-Tal. Aber die Christen können eigentlich nur Kloputzer sein. Es gibt nicht überall Wasserspülung und da muss man die vollen Koteimer entsorgen. Und das machen Christen. Sind die der Gesellschaft Koteimerträger. Wunderbare Gemeinden. Ach, wie gerne habe ich Gottesdienste mit denen gefeiert. Ich hatte durch meine Nebentätigkeit hier in diesem Amt über 26 Jahre viel Gelegenheit, auch Christen zu erleben. Wunderbar. Wunderbare Christen. Also ich lese sie einfach doch noch vor. Trotz starker Diskriminierung der christlichen Minderheiten in Pakistan werden jährlich hunderte Pakistanis Christen, in der Regel ehemalige Muslime. Das sei ein Wunder, da Konvertiten die Ermordung durch muslimische Extremisten drohe, wenn ihr Übertritt bekannt wurde, sagt der bekannte Menschenrechtler Wasim Munshiach in Lahore, in Pakistani. Er ist Koordinator einer Menschenrechtsorganisation. Und sie fordert schon lange diese Menschenrechtsorganisation die Abschaffung des Blasphemiegesetzes, das in Pakistan gilt, also das Gesetz, und das fürchte ich kommt ja bei uns auch, wehe, wenn einer den Mohammed beleidigt. Das ist gefährlich. Aber die missbrauchen seit 1985 das. Und da heißt es, überdurchschnittliche viele Christen würden aufgrund dieses Vorwurfs unschuldig inhaftiert. Zum Beispiel, wenn ein Moslem von einem Christen einen Privatkredit nimmt, leih mir mal 5.000 Mark, und der Moslem will nicht mehr zahlen, müsst ihr bloß sagen, der hat Mohammed beleidigt. Und dann kommt der Christ ins Gefängnis und er muss nichts zahlen. Ohne Beweis. So sagt es der Menschenrechtler in dem IDEA-Artikel. Müssen Sie einfach mal lesen. Muslimische Randalierer wähnten sich im Recht, wenn sie, wie geschehen, Kirchen und christliche Schulen anzündeten. Die Entführung, Vergewaltigung, Zwangsverheiratung, Zwangsbekehrung christlicher Frauen durch muslimische Männer werden in der Regel von der Justiz nicht verfolgt. Zeige dagegen eine christliche Frau eine Vergewaltigung oder Entführung an, sei es nicht ausgeschlossen, dass sie selber wegen Ehebruchs angeklagt werden. Außerdem können Christen keine Leitungsposten in staatlichen Einrichtungen begleiten. Ich habe über dieses Thema gar nicht gesprochen, weil ich war immer bloß voll. Ich habe erlebt, wie die Gemeinden wachsen. Das wollte ich ja sagen heute Abend. Hunderte werden Christen. Warum? Weil Christus sieht sie. Die sagen, Opfer spielen alle gar keine Rolle. Wir wollen die Schmach mit Jesus tragen. Das versteht man überhaupt nicht. Dass Muslime ihre Rechte ablegen und sagen, ich will mit Christus leben. Wir hatten gerade in der letzten Woche noch den Besuch, ich sage immer wieder, dass die Mutter Teresa von Kairo, die Maggie Gobran, da gibt es einen herrlichen Film auch drüber, den man bei uns ausleihen kann, Engel von Kairo, sie ist eigentlich Koptin, die Maggie Gobran, eine Frau, die so mit Jesus lebt. Sie hat im Hensler Verlag einen Vortrag gehalten, es war ein eindrücklicher Abend. Und die hat 23.000 Kinder aus den Müllvierteln betreut, die. Und wir helfen ihr bei diesen Kindertagesstätten, deswegen wir, ihr lieben Schwestern, mit eurer Kinderarbeit. Die sagt, das ist so schlimm. Die Christen aus den koptischen Familien, es gibt über 4 Millionen Christen allein in der Stadt Kairo. Die leben im Schmutz und im Elend, in den Müllvierteln. Die leben nur davon, den Müll abzuholen. Die verbrennen den in ihren Höfen und suchen noch, ob sie die Flaschen verwerten können und das Metall verwerten können und davon leben. Und die sammeln die. Aber wenn sie in die Schule gehen, werden dort Korantexte gelesen. Und das Erste, was die Maggie Gobran macht, jedes Kind kriegt eine Bibel. Das ist noch Christen. Unter Muslimen durften die gar nicht arbeiten. Und das ist so eine wunderbare Arbeit geworden, was dort entsteht, bis zu Werkstätten, wo die den Beruf lernen. Und da sind wir verankert. Das ist eine ganz herrliche Arbeit von Hilfe. Brüder, machen wir das. Weil das, wenn man das sieht, das machen die Ägypter. Die Maggie Gobran ist Frau eines Professors, ihr Bruder ist einer der größten Architekten von Kairo, der fährt mit einem dicken Mercedes und mit dem Chauffeur rum. Und als eines Tages eine Tante starb, die ganz viel Gutes getan hat, hat die ihren Schmuck abgelegt. Er hat gesagt, wie es zum ersten Mal war, so ein schmutziges Kind mit der Krätze in den Arm zu nehmen. Und sagt, Jesus liebt dich. Und anfangen zu sagen, heute habe ich hier keinen Ekel mehr. Ich liebe diese Kinder. Sehen Sie, in der Welt, in der der Hass so groß ist wegen Christus, die Liebe von Jesus zeigen und bekennen. Im Norden Nigerias, wo ich Ihnen schon gesagt habe, wachsen die Christen so. Ich habe neulich einen Artikel geschrieben, wir müssen ganz arg für diese Christen dort oben beten. In jeder Nacht werden christliche Geschäfte angezündet, Kirchen abgebrannt. Es sind etwa 10.000 schon umgekommen im Norden Nigerias, ohne dass man bei uns viel Kenntnis nimmt. Und der Bischof der anglikanischen Kirche hat in Stuttgart mal erklärt und hat gesagt, das Problem ist immer, wenn wir nur eine muslimische Tankstelle anzünden, hört alles auf. Man muss bloß die Faust zeigen. Schluss jetzt! Und das können wir als Christen nicht. Wir müssen unsere Feinde segnen und das nützen die aus. Der Bischof von Kaduna hat vor ein paar Tagen gesagt, sein Leibwächter sei ums Leben gekommen. Er sei 4-mal schon sein Attentat in einem Jahr auf ihn verübt worden. Aber wir lieben sie und sagen ihnen, dass wir sie lieben, obwohl sie uns töten wollen. die Situation. Und da braucht es Fürbitte. Und ich sage das alles bloß, weil ich meine, wir sollten unsere jungen Christen nicht auf ein oberflächliches Christentum vorbereiten, sondern dass ein Preis kostet, dass eines Tages man auch dafür vielleicht in ein Konzentrationslager gehen muss, für Jesus und sein Leben lassen muss. Und man sagen muss, und das lohnt sich dennoch, willst du in die Nachfolge von Jesus treten? Wir machen es heute den jungen Leuten so einfach. Und es ist wichtig, dass sie wieder mit dran denken, was es kostet und was das ist. Und dass ich mich nicht absichern kann, als dass ich allein unter dem Schutz von Jesus lebe und ihm treu ergeben bin. Noch ein letztes Wort zum Buddhismus. Bei uns gebärdet sich der Buddhismus als Schickimicki-Religion und viele unserer jungen, reichen Leute, die Porsche fahren, die sind heimliche Buddhisten. Das gehört so zum Lebensstil dazu. Das ist so ein Lifestyle heute für uns in unserer Welt. Und dann sagen sie, der Buddhismus, das ist doch so friedlich. Buddhismus ist faszinierend. Ich muss das Ihnen wirklich sagen. Wenn Sie diese Gestalten sehen, sehen Sie heute ja in jedem Gartencenter, kriegen Sie ja die Buddha-Figuren schon angeboten. Es ist erschütternd, was bei uns verkauft wird. Die Götzenfiguren der dritten Welt, kein Gartencenter mehr. Da habe ich neulich einen ehemaligen Missionar, der lieben Seller, getroffen. Der sagt, er ruft alle Christen auf, gegen die buddhistischen Gartenzwerge zu protestieren. Ja, man wird ja nicht fertig, gegen alles zu protestieren. Ich habe nicht Zeit zum Protestieren. Sollen die Leute ihre Buddhas statt den Gartenzwergen in den Garten stellen? Sieht ja so toll aus, der hat ja so Rettungsringe um den Bauch, der Buddha. Und das ist die Gelassenheit, die Lehre des Buddha ist enorm, dass die ganze Hektik und der ganze Stress gar nicht an einen hingeht. Die Versenkung im Nichts, in der Ruhe. Sieht so friedlich aus. Unsere Schwestern und Brüder in Sri Lanka gehen seit über einem Jahr durch so schweren Kampf. Dr. Ajit Fernando, der Jugend für Christusarbeit in Colombo macht, der Hauptstadt, der schickt als E-Mail, dass er sagt, ich weiß nicht, ob ich dieses Wochenende überlebe. Hunderttausende auf den Straßen haben den Tod der Christen gefordert. Bei uns liest man nichts davon. Das ist der Buddhismus. Sie wollen eine buddhistische Republik in Sri Lanka einrichten. Was haben Ihnen die Christen getan? Als der Tsunami kam, haben die Christen etwas gemacht. Ich habe es publiziert und haben meine Mitarbeiter gesagt, das darfst du nicht publizieren, das versteht hier niemand. Da waren die Christen einer Gemeinde in Colombo, denen wurde die ganze Kirche angezündet. Sie wussten, welche Buddhisten das gemacht haben. Und als der Tsunami kommt und ihre Kirche voller Schmutz war, sind diese Christen hinübergegangen und haben den Buddha-Tempel gesäubert. Meine Mitarbeiter haben gesagt, das darf ich hier nicht erzählen, weil das niemand versteht, dass Christen einen Buddha-Tempel säubern. Um ihnen die Liebe von Jesus zu sagen, nicht um Buddha-Anerkennung zu geben. Um mit dieser Spannung zu zeigen, wir lieben euch, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ist völlig klar. Die Buddhisten haben gesagt, uns tut es leid, was wir euch getan haben. Aber wir wollen keine Hilfe von euch annehmen. Es war ganz klar, sie wussten, obwohl die gar nicht gepredigt haben, wir wissen ganz genau, jetzt kommen die Christen. Denn von den Buddhisten haben sie keine Hilfe bekommen nach dem Hochwasser. Wir sollten wach werden, dass auch bei uns die Jesus-Nachfolge ihren Preis kostet. Auch bei uns kann es Nachteile kosten, kompromisslos mit Jesus zu leben. Wir wollen wieder in die Spur treten. Und den Weg mit Jesus gehen in ganzer Eindeutigkeit und Klarheit und Jesus dienen. Ich wollte Ihnen eigentlich sagen, das ist ganz wunderbar, die große Ernte. Ja, normalerweise nenne ich das so, verfolgte Christen heute und die Siege Jesu weltweit. Jesus ist größer als die Feinde. Jesus ist größer als die Feinde. Vielleicht schließe ich mit der Geschichte aus Indonesien. Da sind auf den Molukkeninseln sind ja alle Häuser angezündet worden, auf Ambon, alle Christenhäuser. Da waren monatelange Kämpfe, ohne dass wir davon etwas wussten. Ich habe es selber angesehen. Die ganze christliche Universität mit 10.000 Studenten, alles eingeäschert. Auf der Insel Halmahera, wo wir jetzt wieder Mitarbeiter haben und eine Technikerschule aufgebaut haben, alles verwüstet, alles verwüstet. Ganz viele Christen, gibt es viele Christen auf dieser Insel. Aber der Professor Jananere erzählt die schöne Geschichte, wie auf der Insel Ambon er wieder zurückging, er ist geflohen und bei der Flucht wurde sein eigener Sohn, ein 24-jähriger Student, erschlagen von muslimischen Terroristen. Und er kam dann später wieder zurück, er hat sein Haus da drüben auf Ambon. Da findet er Leute, die eine Evangelisation, eine Freiluftevangelisation machen. Er fragt sie, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Und dann erzählen die, wir waren islamistische Terroristen, angeworben von Saudi-Arabien, bezahlt. Und wir haben beim Niederbrennen der Kirche Christus erlebt und begegnet. Für mich immer ja Dinge, die außer unserer Erfahrung sind. Bei den Muslimen sind 50%, müssen Sie einfach zur Kenntnis nehmen, auch in Pakistan, die einen Traum oder eine Himmelserscheinung haben. Wahrscheinlich hätten sie auf anderem Weg aus Evangelium nicht hören können. Für die spielen nachher die Dinge gar keine Rolle mehr. Die wollen gar keine Träume und Visionen mehr. Die haben ja dann die Bibel. Aber der erste Weg zum Bibel war eins, meist ein übernatürliches Leben. Das ist ganz merkwürdig, bei Muslimen hört man es immer wieder. Auf ganz merkwürdige Weise. Und wurden Jesuszeugen, die nichts als sein Evangelium auf diesen Inseln verkündigt haben. Und das müssen wir wissen, dass Jesus stärker ist. So hat er einst einen Paulus gerufen. Und wir wollen uns freuen und bloß überlegen, wo können wir mithelfen bei diesen Christengemeinden in der Fürbitte, im Verfolgen der Nachrichten und im Dranbleiben. Ich glaube nicht, dass die Zeit sehr lange bleibt. Wir wissen nicht, wann die antichristliche Macht sich zusammenballt. Und da sind Sie selber Schriftausleger. Wer es liest, der merke darauf, wenn eines Tages das Christusbekenntnis teuer werden wird. Die Welteinheitsregierung, die haben wir schon bald. Ich will heute nicht über Prophetie reden. Da gibt es in diesem Hause viele berufene Ausleger. Aber was mir noch einmal wichtig ist, die Zeit der Heiden, die der Herr gegeben hat, vor der Sammlung Israels, die ist erfüllt. In einer ganz besonderen Weise, dass in allen Ländern dieser Welt das Evangelium gepredigt wird. Es gibt noch Stämme, es gibt kleine Stämme, wo das Evangelium noch nicht bekannt ist, aber auch da sind viele dran und arbeiten dran. Aber wir wollen wissen, wenn eine Trübsal kommt und eine schwere Zeit über die Christen, dass auch da Jesus uns hindurchführt und seine Gemeinde hält, wie er die Christen in China hindurchgeführt hat, wenn wir nur treu bei seinem Wort bleiben. Und das ist schön, dass wir das tun können, auch in der Fürbitte. Ich mache auch gerne nachher noch Fragen, aber ich weiß nicht in der großen Runde, ob das noch ist oder ob wir hier aufhören gegangen, so wäre es recht.
Also gerne noch.
Wenn Sie irgend noch was wissen wollten, können wir das gerne noch anschließen. Wenn Sie sagen, mich interessiert ein Land besonders, ich hoffe doch, dass ich Ihnen Auskünfte geben kann. Soll ich noch beten?
Ja, ja.
Lieber Heiland, du bist der Herr, du regierst. Uns ist so leid, wo wir immer meinen, wir müssten unsere Gedanken durchsetzen. Wir möchten dich bitten für alle Missionen und Missionare, dass sie sich von dir leiten lassen. Wir wollen aber für diese armen einheimischen Missionare bitten, dass du bei ihnen bist, auch in dieser Nacht, und dass du sie stärkst und ermutigst. Fürchte dich nicht, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Du kannst trösten und aufrichten. Auch diese verfolgten Christen, auch die, die Opfer zu beklagen haben, die materielle Dinge verloren haben, Häuser oder Besitz oder liebe Menschen, tröste du durch dein herrliches Evangelium. Ach Herr, und mach uns leidensbereit, dass wir für dich alles wagen und nicht scheu zurückweichen, ängstlich zurückweichen, wenn es um das Bekenntnis deines Namens geht. Und nun befehlen wir uns dir an in dieser Nacht. Herr, segne auch diese Konferenzstätte und alle Mitarbeiter, die Leitenden und die hier Verantwortung tragen, dass diese Stätte dein herrliches Evangelium in unserem Land groß machen darf. Segne alle, die hier aus- und eingehen und uns mit dazu. Amen.